es seiner Macht selber ein Wachstumshemmnis ist. Wie? Auch da, Blick zurück, historisch, gar kein Rätsel, ist keine 100 Jahre her. Da gab es eine Zeit, die wird heute in den Geschichtsbüchern, die in dem Sozialkundeunterricht und im Geschichtsunterricht gelesen werden, die wird heute rückblickend als das Zeitalter des Imperialismus benannt. Ja, was wir jetzt haben, das soll keiner sein. Aber damals, 100 Jahre zurück, also ungefähr die Zeit zwischen 1890 und 1914, die gilt als das Zeitalter des Imperialismus. Und warum? Weil die Staaten die begrenzte Reichweite ihrer Macht, die sie damals auch festgestellt haben, auf folgende Weise korrigiert haben. Sie haben einen Wettlauf um die Besetzung der noch nicht beherrschten Flecken der Erde gemacht. Wer? Ja, Sie. Die großen europäischen Mächte. England, Frankreich, später dann spät gekommen, Deutschland, Belgien, Italien und die USA auch damals schon. Das Zeitalter des Kolonialismus. Man hat die Reichweite der eigenen Macht einfach ausgedehnt auf Kosten vorkapitalistischer Herrschaften, die man sich einfach unterworfen hat. Also da war die Überwindung der Wachstumsschranke, Reichweite der eigenen Macht, die war da eine offen gewalttätige Angelegenheit, da hat sich niemand täuschen können. Heute, auch da muss man sagen, zwei Weltkriege später, wo manche immer noch probiert haben, die Reichweite ihrer Macht durch Expansion auszudehnen und daran gestoßen sind, dass sie es nicht schaffen. Zwei Weltkriege später gilt ein ganz anderer Verkehr als die verbindliche Normalität. Nämlich, die Reichweite der eigenen Macht wird nicht aufs Territorium des Nachbarn ausgedehnt, sondern man sucht, mit dem anderen Staat ins Geschäft zu kommen und dort die Genehmigung einzuholen, dass die eigenen Geschäftsleute, die dortigen Märkte, die dortigen Einkaufsgelegenheiten, die dortigen Arbeitskräfte, die dortigen Rohstoffe benutzen dürfen. Eigentümliche Neuerung. Ein Staat nimmt zu seinem Nachbarn, der nach wie vor die Schranke ist. Ja, immer der Gedanke, wäre der nicht da, wäre die Reichweite der eigenen Macht ja eh nicht begrenzt. Der Nachbar ist die Schranke, der Nachbar ist das Problem. Es ist die negative, ein Hindernis. Und zu diesem Hindernis wird ein positives Verhältnis eingenommen, um das, was das Hindernis behindert, ungeschehen zu machen. Dass die andere Macht eine Verhinderung der Benutzung des anderen Territoriums durch eigene Geschäftsleute ist, das will man ungeschehen machen. Indem man mit der anderen Seite ins Geschäft kommt und erstmal sagt, okay, ich gebe zu, dort sitzt du und alles, was bei dir passiert, bedarf deiner Genehmigung. Ja, das ist, kann man sagen, das ist der Frieden des Verkehrs. Auf Basis der Grenze der Macht, auf Basis der begrenzten Gewalt nach außen, weil dort die andere Gewalt sitzt. Auf der Basis kommen die überein, ja, ich erlaube deinen Kaufleuten bei mir Geschäfte zu machen, wenn du meinen Kaufleuten erlaubst, bei dir Geschäfte zu machen. Wir treten in internationalen Handel, in Kapitalverkehr etc. ein. Ich lass dich gelten. Ja, muss man den Satz sich mal so vorstellen. Ich lass dich gelten. Aber nur wenn und nur weil du kein Hindernis für die Benutzung deines Territoriums durch meine Geschäftsleute bist. Die Anerkennung, die Staaten sich gewähren, ist eine bedingte Angelegenheit. Sie wird gemacht, damit man den Nutzen der eigenen Geschäftswelt fördert. Und sie steht unter der Bedingung, dass die Benutzung gelingt. darin steckt schon dass ewig und immerzu der Rückfall ins nackte Gewaltverhältnis droht. Wenn die Anerkennung davon abhängig gemacht wird, dass die Benutzung des anderen Territoriums durch die eigene Geschäftswelt gelingt, dass also der eine Staat die Bereicherung sich am anderen zu bereichern vermag, wenn es unter der Bedingung steht, dann ist klar, die Anerkennung, der friedliche Verkehr, droht gekündigt zu werden, wenn der Nutzen aus dem Verkehrsverhältnis ausbleibt oder zweifelhaft wird. Und es steckt ja auch in dem Satz, man konzediert der jeweils anderen Seite, dem anderen Staat, dass man von ihm nur kriegen kann, von ihm nur verlangen kann, wozu man ihn überredet, wozu man ihn zu überreden vermag. Da steckt ja auch schon drin, dass es also sehr auf die Erpressungsmittel, die ein Staat hat, ankommt. Wie viel Benutzung deines Territoriums lässt du durch meine Geschäftswelt zu? Dabei bleibt es nicht bei der Möglichkeit dieses Rückfalls, sondern es gibt einen starken Grund für seine Notwendigkeit. Denn wenn zwei Staaten sich einig werden, ja, ich erlaube die Benutzung durch die Geschäftswelt der anderen Seite unter der Bedingung, dass die andere Seite meiner Geschäftswelt die Benutzung ihres Territoriums erlaubt. Also ihre Märkte öffnet, den Verkauf dort genehmigt, den Einkauf dort genehmigt, Kapitalanlage dort genehmigt und Gewinnzurücktransfer genehmigt und so weiter, worüber Staaten halt dann so Verträge abschließen. Wenn zwei Staaten also sich auf so ein, ich lasse mich was ein, damit du dich auf was einlässt, einlassen. Wenn zwei Staaten das untereinander vereinbaren und jeder tut's, damit er sich am anderen bereichert, dann unterstellen Sie im Anfang, dass beide das aus dem Verkehr gleichermaßen könnten. Dabei ist eins klar, dass zwei Staaten sich an ihrem wechselseitigen Verkehr beide bereichern, ist die absolute Ausnahme. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Die Bereicherung eines Staats am anderen ist eine einseitige Angelegenheit. Wenn zwei Staaten, nehmen wir den einfachen Fall des Handels, wenn zwei Staaten sich genehmigen, eure Unternehmer dürfen auf meinem Territorium verkaufen und eure Unternehmer dürfen auf meinem Territorium einkaufen, dann bilanziert am Schluss der Staat, ob das eigentlich insgesamt vorteilhaft oder insgesamt nachteilig für die eigene Nationalökonomie gewesen ist. Jeder einzelne Unternehmer, der verkauft hat, hat ein Geschäft gemacht. Jeder einzelne Importeur, der eingekauft hat, hat ein Geschäft gemacht. Aber wenn am Schluss rauskommt, dass die produktivere Nation, die Nation, in der Arbeit einfach mehr Gewinn abwirft, dass die immer zu verkaufen konnte, also Geld kassieren konnte, und die andere im Saldo eigentlich bloß eingekauft hat, also immer Geld ausgegeben hat, dann zeigt die unausgeglichene Handelsbilanz, dass die eine Seite immer zahlen muss und die andere Seite immer Geld kriegt. Und da merkt man was Eigentümliches. Obwohl sie ausgetauscht haben, sie haben Ware gegen Geld getauscht, tröstet es den, der immer gezahlt hat, überhaupt nicht, dass er ja so viel gekriegt hat. Können sagen, er hat doch jetzt all die Kühlschränke und die Autos, die importiert worden sind. Man merkt, im Kapitalismus kommt es halt auf Kühlschränke und Autos bloß als Mittel des Gelderwerbs an und nicht an und für sich. Die eine Nation wird ärmer drüber und kann am Schluss nicht mehr kaufen. Und die andere akkumuliert Zahlungsansprüche. Akkumuliert Ansprüche auf den Reichtum der anderen Nation, die gar nicht befriedigen kann. Jetzt das einfache Beispiel. Wir wissen, inzwischen ist es komplizierter, globalisierte Wirtschaft. Es geht auch noch Kapital über die Grenzen, nicht nur Ware. Es gibt außer der Handelsbilanz auch noch eine Kapitalbilanz und da gleicht das eine das andere auch mal aus. Aber das Grundprinzip ändert sich eigentlich nie. Nämlich die wechselseitige Benutzung von Staaten oder der Versuch von Staaten, sich wechselseitig zur Erweiterung der Geschäfte der eigenen Unternehmer zu nutzen, führt dazu, dass der eine Staat drüber reicher wird und der andere drüber ärmer. Dass also zumindest der, der ärmer wird, allen Grund hätte, den schädlichen Verkehr auch mal wieder zu unterbinden. Also auf Abbruch zu machen. Blicken wir mal probehalber einen Augenblick in die Welt. Wohin hat es denn geführt? Der Freihandel, der über die Grenzen hinweg geht? Inzwischen gibt es noch vielleicht 3 oder 5 Gelder von Nationen, die weltweit gültig sind. Den Dollar, den Euro, den Yen, vielleicht das englische Pfund, wenn wir noch nehmen. Und mehr oder weniger der gesamte Rest sind Anhängsel der großen Gelder oder überhaupt Schuldnerstaaten, die zu schauen haben, wie sie in einer Welt, in der sie immerzu als Staaten ärmer werden, überhaupt geschäftsfähig bleiben. Also das hat eine unheimliche Einseitigkeit in der wechselseitigen Benutzung, ist doch da längst eingerissen. Und für die Verlierer hätte es jeden Grund gegeben zu sagen, Schluss damit. Und die Verlierernationen fordern seit sicher 1970 eine neue Weltwirtschaftsordnung. Kriegen sie nicht. Weil die Gewinner sagen, uns nützt der Verkehr durchaus und wir erlauben eine Veränderung der Spielregeln nicht. Wenn jemand die Spielregeln verändert, sind wir es. Gehen wir noch ein bisschen genauer ein auf die zwischenstaatlichen Verkehrsformen. Auch deswegen, weil die Kriegskritiker und Friedensfreunde, die Leute, die Frieden rufen, und für die sollen die Überlegungen ja jetzt mal eine Hilfe sein, weil sie all die zivilisierten Formen des zwischenstaatlichen Falschens für gut, für das andere der Gewalt halten, für das Nicht-Gewalttätige. Aber blicken wir auf die Sache, wie sie ist. 2 Staaten genehmigen sich die wechselseitige Benutzung. Ja, war vorhin gesagt, sie anerkennen sich, sie machen eine diplomatische Anerkennung der anderen Seite, tauschen Botschafter aus und sagen, gut, du bist auch ein Staat, Respekt. Dann vereinbaren sie wechselseitige Benutzung. Wie wird die Vereinbarung in die Tat umgesetzt? Durch lauter Verträge. Was sind Verträge? Auch da Vorsicht. Nicht wie der alte Kanzler Helmut Schmidt, der hat gesagt, Verträge kommen von sich vertragen. Ja, stimmt nicht. Es ist ganz verkehrt, Verträge kommen nicht von sich vertragen. Wenn 2 Leute sich vertragen, wenn sie was Gemeinsames machen wollen, wenn sie miteinander einen Abend verbringen wollen oder ins Bett wollen oder einen Urlaub machen wollen, brauchen sie keine Verträge machen. Verträge machen 2 Willen, die entgegengesetzt sind und nur solche. Nur feindliche Willen schließen Verträge. Und sie kommen überein, die beiden feindlichen Willen kommen überein, sich wechselseitig zu binden, weil jeder sich von der Bindung des anderen einen Vorteil verspricht. Ja, wie beim Tausch, die Preisform. Ich gebe dir was, aber nicht damit du was hast, sondern damit ich was kriege. Verträge sind also die wechselseitige Bindung feindlicher Willen. Deswegen sind Verträge von der Art, und ist es das Schicksal des Vertrags, das geschlossen wird er leicht. Aber beim Einhalten, da wird es schwierig. Man vereinbart die Bindung des eigenen Willens. Man vereinbart die eigene Pflicht, weil man die Pflicht des anderen will. Erfüllen. erfüllt sehen, will man die Pflicht des anderen, nicht die eigene. Deswegen wird der Vertrag geschlossen und hinterher geht er streitlos, wie er zu erfüllen ist und ob er erfüllt werden muss. Und auch der Vertrag ist deswegen eine Sache, die nur durch Gewalt funktioniert. Im Inland ist es kein Geheimnis. Verträge dürfen die Bürger frei schließen. Aber wenn er geschlossen ist, dann ist der Staat der Wächter über den Vertrag. Dann sind die beiden vertragsschließenden Parteien überhaupt nicht mehr untereinander, die sind nicht mehr zu zweit, die sind zu dritt. Der gemeinsame Dritte ist der Staat, der immer dann dabei ist. Er wacht drüber, ob der Vertrag eingehalten wird. Er ist auch das Subjekt, das auslegt, was in Wahrheit im Vertrag drinsteht. Denn hinterher sagt jeder, das hätte er gar nicht so gemeint beim Vertrag. Er hat zwar einen Mietvertrag abgeschlossen, aber dass er alle 2 Jahre renovieren muss oder umgekehrt, aber dass alle 2 Jahre die Miete erhöht wird, das hat man nicht so gedacht. Da braucht es einen Richter, der sagt, doch, das steht hier drin. Und sonst ist der Vertrag nichts wert, wenn es keine Gewalt gibt, die drüber sitzt und sagt, das ist vereinbart worden. Und du wirst gezwungen, die Vereinbarung einzuhalten. Nur deswegen hat der Vertrag einen Wert. Also insofern, schon im Inland, schon unter den Bedingungen des allseitigen Gewaltverzichts ist der Vertrag eine gegensätzliche Angelegenheit, die auf Gewalt beruht. Ja, wie schaut denn das im Ausland aus? Wenn 2 Staaten Verträge schließen, da fehlt der Dritte, der drüber sitzt und sagt, was drin steht und sagt, wie er einzuhalten ist. Verträge zwischen Staaten sind was ganz anderes. Sie haben in Wahrheit überhaupt nicht die Festigkeit von dem Vertrag im Inland. Sie sind der Versuch, den Willen des anderen Staats zu binden. Und sie machen das Angebot. Ja, ich binde auch meinen Willen, ich verpflichte mich zu was. Aber halten tun sich die Staaten dran, solange sie sich was davon versprechen. Und keine Sekunde länger. Denn es gibt die Instanz nicht, es gibt die Pflicht nicht, einen Vertrag einzuhalten. Trotzdem ist der Vertrag zwischen Staaten nicht, sagen wir, ideologisches Blendwerk, bloß Zirkus. Der hat schon seinen Sinn, aber eben nicht den Sinn, wie der Vertrag im Inland ihn hat. Der Sinn ist, dass Staaten in den Vertrag hinein ihre ganze wechselseitige Anerkennung legen und auch an die Einhaltung des Vertrags den Zustand der Anerkennung des anderen Staats knüpfen. Auch das heißt nicht Wunder was. Wenn der andere Staat sagt, ihm schmeckt der Vertrag nicht mehr, oder er liest ihn jetzt anders, er versteht ihn anders als gestern, dann ist einerseits nichts zu machen. Andererseits ist dann immer die gesamte Anerkennung auf dem Spiel, die der eine Staat dem anderen gewährt. Es droht immer der Rückfall in, du verweigerst wohl die Rechte, die ich habe. Es droht sofort der Rückfall in die reine Entgegensetzung von 2 Gewalten. Muss ich mir das von dir bieten lassen, dass du einen Vertrag nicht einhältst, kündigst und so weiter. Deswegen, auf der einen Seite, sind internationale Verträge, die schauen auch ganz anders aus als Verträge im Privatrechtliche im Inland. Internationale Verträge sind von der Art, dass in ihnen immer gleich drinsteht, wie und unter welchen Bedingungen ihre Revision eingeleitet werden kann. Wenn ein Staat nicht mehr will, sich nicht mehr an das halten will, was er gestern ausgemacht hat, dann gibt es schon wieder Methoden und Verkehrsformen, wie man drüber rechtet, wie man sich wieder vereinbart auf einer neuen Basis. Und da gibt es jetzt 2 Sachen. Auf der einen Seite, die Staaten haben dauernd Grund, Verträge zu kündigen und zu ändern. Und zweitens, was sind eigentlich ihre Hebel und Mittel? Das erste nochmal, da springe ich jetzt ein bisschen raus, ich habe den Faden verloren an der Stelle. Was ist denn der Grund, warum die Staaten Verträge dauernd ändern wollen? Weil sie verpflichten sich, Sie räumen dem anderen Rechte bei sich ein, um Rechte bei ihm zu kriegen. Ja, du darfst, deine Kaufleute dürfen bei mir verkaufen, wenn meine Kaufleute bei dir verkaufen dürfen. Wir importieren deinen Stahl, wenn du meinen Stahl importierst, und so zu. Man gewährt sich Rechte, aber man gewährt sich Rechte doch bloß, damit der eigene Staat einen Nutzen draus hat. Deswegen wird der Vertrag laufend an dem Nutzen gemessen, den er stiftet. Und wenn der Nutzen nicht stimmt, den man sich vom Vertrag verspricht, dann verlangt man, dass er anders ausfallen muss, dann hat man zu weitgehende Konzessionen gemacht, dann hat man zu viel Rechte eingeräumt. Aber nicht nur dann, wenn man keinen Nutzen aus dem Vertrag hat, ist ein Reformbedarf da, sondern auch umgekehrt. Wenn ein Staat sich durch ein gegebenes Vertragsverhältnis im Verhältnis zu einem anderen Staat stark bereichern kann, deutlich stärkt, dann fragt er sich eines Tages, habe ich eigentlich heute die Konzessionen noch nötig, die ich gestern gemacht habe? Sowohl der Sieger wie der Verlierer aus einem wechselseitigen Benutzungsverhältnis entwickelt Bedürfnisse, eingegangene Verträge zu korrigieren und zu revidieren.